Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Let's Talk Leadership von der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute im Bongau bin. Ich bin da in Urreiting. Ich glaube, das ist noch 56 Nünü, St. Johann im Bongau, oder? Von der Postleitzahl?
Ja, wir haben Telefonwahl, haben wir behoben, aber wir sind ortsansässig St. Johann.
Das freut mich sehr, dass mir gegenüber seines Zeichens Eigentümer von der Heli Austria Gruppe, Roy Knaus, sitzt. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke, herzlich willkommen bei uns auch und danke fürs Kommen.
Du, Roy, ich bin jetzt vorher da hergefahren aufs Firmengelände, das doch recht imposant ist, alles ein Neubau, ich glaube, das werden wir gleich noch reden, wann das alles gebaut wurde. Und ich bin ja kein Flieger, kein Pilot, deswegen kenne ich mich nicht aus, aber ich bin jetzt aufgekommen in den ersten Stock und da sitzt man in einem großen Besprechungsraum, alles neu, modern eingerichtet und da gibt es eine riesen Glasfront, wo ich runterschaue in die Werkstatt rein. Ich versuche das auch immer ein bisschen bildhaft für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu beschreiben. Und da stehen ein Haufen Hubschrauber unten, ein Haufen Fluggeräte. Da kannst du uns sicher nachher noch ein bisschen was dazu erklären, was es damit auf sich hat, beziehungsweise wieso auch hier die Lage und die Struktur so gewählt wurde. Aber bevor wir über die Firma sprechen, würde es mich interessieren, ein bisschen über dich zu sprechen. Wie ist so deine Geschichte? Wie bist du zur Fliegerei gekommen? Und wie bist du jetzt zu dem geworden, wo du quasi jetzt stehst, als Eigentümer der gesamten Gruppe?
Ja, zur Fliegerei bin ich über meinen Vater gekommen. Der hat das Unternehmen mit Partnern vormals gegründet. Er selber ist mit 17 Jahren zum Bundesheer gegangen. Da hat es noch keine privaten Ausbildungen gegeben. Da hat er es eben beim Heer gemacht. Wollte eigentlich Flugzeug fliegen. Haben sie gesagt, bei den Flugzeugen brauchen sie keine, weil er kennt Hubschrauber fliegen. Dann hat er das gemacht. Und sie dann nach 8 Jahren ist er in die Privatwirtschaft gegangen. Dann einige Jahre ist da viel um die Welt gekommen. Einige Jahre später selbstständig gemacht mit Partnern. Das hat dann nicht optimal funktioniert. Dann so geändert, dass er halt letztendlich alle Firmenanteile irgendwann selber oder in der Familie dann gewesen sind. Und ich habe schon jung im Unternehmen mitgearbeitet, mir das immer taugt und das wollte er machen. Und habe dann das Unternehmen schon mit 18 übernommen. Muss mich frühere Volljährige erklären müssen, damit das gegangen ist. Das war halt neben der Schule. Ich habe neben der Schule immer schon gearbeitet und meinen Flugschein gemacht und bin dann selber noch zum Bundesheer. Und dann ein Jahr danach ist mein Vater verunglückt und dann habe ich es auch weitergeführt.
Mhm. Und seitdem habt ihr wirklich auch da einiges an dem Standort in St. Johann aufgebaut oder in Mitterberghütten quasi. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du ein bisschen das abreißt vom Firmenkonstrukt her, weil du hast da von der Gruppe gesprochen. Wie hat sich das da am Standort entwickelt?
Naja, es hat sich am Anfang anders entwickelt, als wie das alles jetzt da ausschaut, weil ursprünglich hat er auch mit seinen damaligen Partnern, da ist die Auswahl getroffen worden, wo man es überhaupt machen kann. Das war gar nicht so einfach. Und wie dann dort die Genehmigung erwirkt worden ist, das war früher eigentlich noch auch sehr umständlich gegenüber heutzutage noch mit Firmengründungen und mit vor allem auch Konzession zu erhalten, weil am Anfang ist er über die Konzession vom Niki Lauda geflogen, weil den hat er kennt von gewissen Jobs. Und der Niki Lauda hat eine Lizenz gehabt vom Luftballon bis zum Jet,
okay,
zum Linienjet und hat Hubschrauber natürlich nicht genutzt, aber das war praktisch für meinen Vater. Und beim Heliport haben sie auch mit den Partnern eben das vorangetrieben. Wie dann die Bewilligung da war, haben seine Partner aber gesagt, du kannst das jetzt von uns mieten, wir haben das gekauft. Und es hat am Anfang gemacht, das ist dann irgendwann eskaliert. Dann ist er da im Betrieb letztendlich weggezogen, war dann eher vagabund vom befreundeten Bauern zum nächsten befreundeten Bauern. Die Hubschrauber sind irgendwo im Gelände gestanden. Die Firma war zu Hause in der Garage. Da haben sie hinterm Haus noch ein Loch gebohrt, wo es baggert, wo sozusagen dann der Keller zusätzlicher gemacht worden ist fürs Betriebsmaterial. Die DKW damals hat uns immer schief angeschaut, wenn die LKWs entlang der Straße in Richtung zum Kraftwerk gestanden sind und dort sozusagen ein bisschen im Weg waren. Und erst 2 Jahre nach dem Tod von meinem Vater habe ich die Möglichkeit gefunden, das da wiederum zu kaufen. War ein bisschen umständlich. Es waren 2 Eigentümer damals dann, die sich dann selber nicht mehr einig waren. Habe dann aber über die Jahre Einigung finden können. Und haben dann angefangen auch mit Flugrettung. Am Anfang sogar haben wir es dem ÖMTC angeboten, weil haben wir dann gesagt, sie könnten den Hubschrauber stellen, wir stellen die Piloten. Das ist abgelehnt worden, weil sie gedacht haben, was wieder junge Bub. Nach dem Motto, kommt überhaupt nicht in Frage. Haben wir zuerst eine Kooperation gehabt in der Flugrettung, die leider auch nicht so funktioniert hat, wie wir uns das selber gedacht haben. Aber wir sind trotzdem ganz gut reingekommen. Haben dann ein Jahr danach sogar eine Kooperation mit dem ÖMTC gehabt, aber nicht mehr auf der ursprünglichen Basis, so wie sie angeboten habe, mal, dass sie nur den Hubschrauber stellen, wir den Piloten und sie können es abrechnen. Die neue Kooperation war dann schon so, dass sie nur mehr den Hubschrauber stellen haben dürfen. Wir haben alles abgerechnet. Die haben uns dann ein Triebwerk kaputt gemacht, das haben sie dann in die Schuhe schieben wollen. Und ich erzähle die ganze Geschichte einfach aus dem Grund, weil ich schon glaube, dass es interessant ist für Jungunternehmer, weil wenn du halt ein junger Unternehmer bist und da ist eine Riesenorganisation und die will dir 80.000 Euro aufs Auge kleben sozusagen und dir eigentlich in deinem weiteren Fortkommen dadurch massiv behindern und schädigen, da bin ich halt einfach standhaft geblieben und habe einfach gesagt, das akzeptiere ich so nicht. Von der Sachlage her bin ich als Geschädigter sogar, weil es war der Wartungsbetrieb von denen und die Vermietung des Hubschraubers waren getrennte Firmen, habe ich gesagt, ich bin sozusagen die Drittperson, geschädigt vom Wartungsbetrieb und die soll bitte ihrer Haftung nachkommen und das zu beheben. Und auch von der Faktenlage habe ich gesagt, da ist halt einfach leider ein Fetzen in das Drehwerk reingekommen, kann ich auch nichts dafür. Und richtig, egal ob der Fetzen dem Techniker aus der Hand gefahren ist oder vom Boden gekommen ist, mit der Rechtslage, ohne jetzt meinen Rechtsanwalt zu bemühen, weil als Unternehmer brauchst du immer wieder welche, die du dir bedienen musst, aber trotzdem musst du für sehr viele Sachen einfach selber dein Verständnis haben oder so, weil sonst wirst du immer mit irgendwelchen Kosten, die dir letztendlich erdrücken, natürlich brauchst du bei wichtigen Dingen die Beratung dazu und darum ist es ein wichtiger Umfeld zum Schaffen, wo du vielleicht einfach im Freundeskreis, in einer Organisation eine Beratung hast, wo du nicht für jeden guten Rat teures Geld bezahlst, sondern viele gute Ratschläge umsonst kriegst und auch Unterstützung und auch die Leute zusammenhelfen, weil so kommt man halt einfach viel schneller weiter. Aber letztendlich, das war halt einfach meine Grundeinstellung. Dann haben wir lustigerweise herausgefunden, dass die Videoanlage, die eigentlich nur für die Nacht gedacht war, das am Tag aufgezeichnet hat, war zwar ganz eine schlechte Qualität vor 20 Jahren, aber auf Pixeln hast du das gesehen. Und dann haben wir auch noch diskutieren müssen, weil dann haben die glaubt, ich blöff sie, dass ich ein Video habe, dem ich dachte, ja, okay, jetzt will uns blöffen. Und dann habe ich aber gesagt, weil mein Rechtsverständnis war, ich gesagt, ich zeige euch das Video erst vom Richter. Wenn ihr nicht jetzt freiwillig zugebt und sagt, okay, ich bin eigentlich der Geschädigte durch den Wartungsbetrieb und ihr kommt dafür auf, dann machen wir es den Rechtsweg. Das kostet euch viel mehr Geld, das kostet euch viel mehr Zeit und dann zeige ich euch das Video. Und ja, das hat dann halt noch ein paar Wochen gedauert. Auf einmal haben sie es dann eingesehen, haben eine Gutschrift ausgestellt, aber da war das Verhältnis dann einfach zerrüttet. Das ist auch das, was man eigentlich jetzt immer noch mitkriegt, obwohl wir versucht haben, letzten Herbst wieder mal auf einer vernünftigeren Basis miteinander zu reden, weil ich denke, gemeinsam können zwei Organisationen, die so stark sind, und eine Organisation mit 2,5 Millionen Mitgliedern, wir als eines der größten Hubschrauberunternehmen in Europa, das größte in Österreich, was international tätig ist, was ganz anders aufgestellt ist, was extrem dynamisch, flexibel ist, kann man viel erreichen, als dass man sie im eigenen Land, was im Verhältnis zu Europa und der Welt klein ist, einen Kleinkrieg liefert und auch in den Medien gegenseitig schlecht macht, was ich einfach nicht gut finde. Aber es ist halt leider, es hat sich von den, sage ich mal, vor 20 Jahren dann nie wieder richtig erholt. Aber es war für mich und auch für meine persönliche Entwicklung schon wichtig, dass ich da standhaft geblieben bin, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn man für was einsteht, dann kommst du halt auch weiter. Umgekehrt, ich habe ohne einen konkreten Hinweis, ich habe sicherlich auch andere Fehler oder was gemacht oder habe mir eingestehen müssen, dass ich einen Fehler mache. Das musst du halt auch erkennen, die dafür entschuldigen und dann auch umdrehen oder
ja,
so.
Richtig, ja.
Aber ja, und wir sind aber dadurch dann eigentlich auch über die Jahre natürlich durch diese Konkurrenz sind wir immer größer geworden in der Flugrettung, weil wir draufgehört sind, ja, es geht wirklich darum, dass du dort Deckungsbeiträge erwirtschaftet, dass das ein wichtiges Standbein für Unternehmen sein kann. Haben auf den Standort da selber nicht viel weiterentwickeln können, haben aber zusätzliche Standorte in Österreich aufgebaut, haben dann schon in der Planung gehabt, das zu erweitern, weil wir dadurch, dass der Grund einfach in unserem Eigentum da ist, zwar bankfinanziert, aber halt nicht irgendwo gemietet oder gepachtet, sondern eigentlich das eigene, was auch sehr wichtig ist, dass wir auf den halt unseren Hauptsitz weiter forcieren wollen und das einmal verbessern. Dann haben wir aber andere Stationen auch noch gehabt mit der Flugrettung, wo man es dann wieder blockiert hat. Ist leider auch politisch gekommen. Das war damals 2010, da hat es eigentlich einen Text im Englischen so 1995 gegeben. Ich habe dann immer geblödelt, ja, kein Wunder, wenn die jetzt blöd sind, den englischen Text zum Lesen, müssen sie es halt zum Schluss irgendwie richten über Weisungen, über Verordnungen, die sie irgendwie österreichisch machen wollen. Habe mir aber nicht vorstellen können, dass du die Gesetze so weit verbiegst gegenüber dem, was im Text drinsteht. Das hat man dann wirklich probiert. Wir sind natürlich auch dadurch schon massiv behindert worden. Unsere Flugrettung war 2010 blockiert. Unsere Pläne für den Umbau waren hinausgeschoben. Wir haben dann ein gewisses Glück auch wiederum gehabt, weil den Schwachsinn, der im Gesetz drinnen gestanden ist, in dieser Verordnung, dass der einfach nicht notifiziert worden ist für EU-Recht. Und dadurch haben wir im Zuge einer Schadenersatzklage die größte Schadenersatzzahlung der Zweiten Republik erreichen können. Zwar in einer Einigung wiederum, wo ja auch zu mir, wo es darum gegangen wäre, okay, kämpfst du jetzt wirklich um 9 Millionen Euro, was du eingeloggt hast, ewig weiter, wo du dann auch dazulernst, okay, was sagt der eine Anwalt, sagt das, der andere sagt das, dann hast du einen Betriebsberater und es war eigentlich relativ spannend. Und dann gibt es Sachverständige, ist auch in Österreich sehr wichtig, muss auch wissen, dass viel mit Sachverständigen dann auch gesteuert wird und immer die Frage, wer kommt, wer bringt wen woher, wo hat der Neuverhältnis, wer bringt den her, das ist nie ganz so frei und dass du wirklich, es geht ja darum, du willst ja vollkommen und dann weiterkommen und der Sachverständige hat auch lustigerweise das, was eine Betriebsberatung in sehr teurer Arbeit berechnet hat, hat er alles vom Tisch gewischt, fast 3 Millionen Deckungsbeitragverlust und andere Dinge, was ich in einem halben Tag am Nachmittag einfach nur zusammengeschrieben habe, gesagt, das ist alles zu 100% akzeptiert worden. Und ich habe mich letztendlich mit der Republik einfach einen Vergleich geeinigt, weil ich gesagt habe, mir war wichtiger, ich habe einen Vergleich, ich komme weiter, ich kann vorangehen, also ich beschäftige mich ewig mit alten Sachen oder sowas. Haben wir gesagt, die Differenz kann ich in der Zeit schon wiederum dann erwirtschaften und letztendlich halt auch einen Wert schaffen. Um das geht es halt auch viel dabei, dass ich sage, ich kann nachhaltig was schaffen für das Unternehmen, für die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter sind extrem wichtiger Wert, den du jetzt nicht irgendwo niedergeschrieben hast. Das ist bei allen Unternehmen so, sondern da kommt natürlich dann halt das Image und der Ruf auch noch dazu. Und das findest du nicht in einer Bilanz oder sonst was, sondern darum ist es sehr erfreulich, wenn du sagst, ja, das ist eindrücklich, weil das ist jetzt so schon 7 Jahre alt. Aber die ganze Geschichte hat uns einfach ermöglicht, dass wir da mit allen weiterkommen sind. Wir haben ja eineinhalb Jahre geplant. Dann der Bau selber hat 2014 stattgefunden. 2015 haben wir das dann eingeweiht und das war schon eine wichtige Weiterentwicklung für uns, weil wir von da aus, wir machen jetzt Heliskiing in Island, wir machen Feuerlöschen in Chile, in der Türkei.
Auf das wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen vorher, weil das vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht wissen, was die Geschäftsfelder sind, was der von Heli Austria. Deswegen super, dass du das ansprichst. Heliskiing hast du gesagt, Feuerlöschen, oder was sind so die klassischen Geschäftsfelder, wo Sie tätig sind?
Die klassischen Geschäftsfelder, das Prinzipielle ist schon die Tätigkeit in Österreich für Arbeitsflüge, für Flugrettung. Wir haben im Winter 8 Standorte, die wir betreuen. Im Sommer sind es 5 Standorte in Österreich. Aber es hat sich einfach das internationale Geschäft auch dazu entwickelt für uns. Eben auch, dass zum Beispiel der Heliskiing-Betreiber in Island einen Betreiber gesucht hat, er gesagt, er will aus Europa einen großen haben, der mehrere Hubschrauber gleichzeitig stellen kann, wo das halt ein kompaktes Paket ist. Und da macht es halt schon einen gewissen Eindruck. Erstens leben wir in einer wunderschönen Region, wo eben unsere Arbeiten auch gebraucht werden, weil ohne das hätte es da gar nicht entstehen können, wenn du nicht so viele Hubschrauber-Tätigkeiten wirklich im Gebirge brauchen würdest. Und natürlich dann in der Konstruktion und hat man natürlich auch geschaut, dass man jetzt nicht nur ein zweckmäßiges Gebäude hat. Wir haben geschaut, dass wir nachhaltig sind. Also wir merken das auch jetzt. Wir arbeiten da mit Erdwärme, dass im Winter wird über das beheizt. Im Sommer schalten wir das Ganze um, kann dann das Gebäude gekühlt werden. Das heißt, wir haben eine natürliche Klimaanlage. Ist auch sehr gut für die Mitarbeiter, dass du nicht in der Halle irgendwelche Ventilatoren hast, die sozusagen immer umblasen und die Leute krank machen, gleiches im Büro, sondern da können wir gerade in den Raum, der es im Sommer dann draußen bis zu 35 Grad hat, ist der Raum super kühl und du machst auch innen eben Schulungen, Besprechungen, es kommen auch manchmal war die Wirtschaftskammer letztens da mit der Tanja Graf, wo sie einen Vortrag über Energie gemacht haben, wo sie eben gesagt haben, ja, das ist eine coole Location, weil du bist nicht in irgendeinem normalen Raum, wo die Leute vielleicht uns gewohnt sind,
richtig,
ständig hinzukommen oder hinkommen zu dürfen, sondern das ist was Besonderes, eben auch mit der Möglichkeit zu den Hubschraubern zum Sägen, also wirklich zum Sägen, was er da dahinter ist. Auch wie zum Beispiel der amtierende Landeshauptmann bei uns da war, der hat übrigens, wie er uns besucht hat, weil wir haben ja von der Landesregierung, wie uns mit der Flugrettung schwierig gewesen ist, haben wir Förderung gekriegt über 150.000 Euro. Die wollte dann vor Gericht der Anwalt der Republik zwar wegverhandeln, weil er gemeint hat, Land und Bund ist eh das Gleiche. Haben wir gesagt, nein, für uns ist das schon ein Unterschied. Die wollten uns das nämlich oberstreichen. Haben wir gesagt, nein, das brauchen wir schon, weil wir haben eine Vereinbarung mit dem Land, dass wir das Geld zurückgeben. Und wie der Landeshauptmann Dr. Haslau bei uns war, war er sehr erfreut, weil er gesagt hat, ist der einzige Betrieb, wenn er herkommt, dass er Geld kriegt und nicht, wo immer Geld angejammert wird. Weil das ist sich damals lustigerweise zufällig so ausgegangen, dass wir eben das dann zugehabt haben und wir gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Kontonummer, wir würden gern Geld überweisen. Und er war auch vom Betrieb recht beeindruckt und weil man von außen nicht sieht, in welcher Tiefe wir an den Hubschraubern da auch arbeiten, jetzt nicht nur an den regelmäßigen Wartungstätigkeiten, sondern an Modifikationen, die wir durchführen. Wir haben einen Entwicklungsbetrieb im Unternehmen, wo wir wirklich zwischen den verschiedenen Hubschraubertypen und Herstellern das Cockpit für den Piloten so harmonisieren, dass wir dadurch die Sicht im Fokus haben, wir die Sicherheit, natürlich auch die Betriebskosten, weil dadurch habe ich weniger Lagerhaltungskosten, wenn ich einheitliche Systeme habe. Wir erhöhen die Verfügbarkeit und durch die Modernisierung eben sind wir da am neuesten Stand. Und das machen wir auch da alles und du siehst natürlich von außen in dem Sinn gar nicht so, wenn du nur da vorbeifährst.
Also das finde ich schon mal spannend von dem, was du jetzt geschildert hast, was man draußen sieht. Und ich habe ja vorher kurz schon in unserer Vorbereitung ein bisschen runtergeschaut und habe dann gesehen, dass schon fleißig gearbeitet wird, dass die Hubschrauber nicht so ausschauen, wie wenn sie in der Luft sind, sondern relativ knockert, sage ich jetzt einmal, dass man ins Innenleben reinschaut. Was mich interessiert, und ich weiß nicht, wie viel das uns da erzählen kostet, sind die Stichworte, wie viele Mitarbeiter habt ihr am Standort, wie viele Hubschrauber habt ihr im Einsatz, was ist so grob der Umsatz, kann man das einmal so grob aufskizzieren, wo Heli Austria jetzt in der Gruppe quasi auch so steht?
Ja, also wir haben 120 Mitarbeiter, die ganzjährig beschäftigt sind auf allen Standorten, weil das ist jetzt der größte, da sind es 50 Mitarbeiter. Zu den 50 Mitarbeitern zählen natürlich die Administration, die da ist, die Technik, die Piloten, was jetzt da vor Ort zum Beispiel Rettungsdienst machen oder Transport und auch die Flughelfer. Aber administrativer Teil ist natürlich da der Großteil jetzt einmal. Der Vorteil, dass einfach die Wege extrem kurz sind, dann hast du halt auch wirklich einen guten Austausch, weil auf den anderen Standorten ist manchmal vielleicht ein reiner Flugrettungsstandort oder ein kombinierter Standort, wo du natürlich dann aber keine Administration hast, sondern wo halt die Rettungscrew ist, die Transportpiloten etc. Zu den Mitarbeitern kommen dann auch noch 100 Notärzte dazu, die im Werkvertrag tätig sind für das Unternehmen, plus einige Flugretter, die als freie Dienstnehmer dann auch noch angemeldet sind, weil ich sage, in Summe sind das dann irgendwo über 250 Leute. Und das Thema ist ja dann auch, jeder hat dann auch noch Familie und so, also ist dann schon eine relativ große Gruppe. Und beim Umsatz von der Gruppe bewegen wir uns von 35 Millionen aufwärts. Also wir haben heuer ein sehr gutes Geschäftsjahr gehabt, weil auf das Thema, auf das wir uns schon seit Jahren vorbereiten, Waldbrand in Deutschland sehr stark eskaliert ist. Da hat es uns wieder geholfen, dass wir viele Verbindungen haben, weil dass, obwohl du das beste Material hast, so wie wir das auch sehen und das heuer bewiesen hat, musst du einfach lokal einen gewissen Partner haben, der vielleicht zu der einen oder anderen Organisation, Landkreis entsprechenden Zugang hat. Und das hat sich heuer zweimal bewiesen. Und wir waren dann 3 Wochen im Waldbrand in der Sächsischen Schweiz, sind da 500 Stunden geflogen. Das ist sehr enorm. Da waren insgesamt, von uns waren 3 Hubschrauber, die oben geflogen sind, waren insgesamt 5, weil wir die manchmal durchgetauscht haben, aber vor Ort sind 3 gewesen. Aber es sind zusätzlich noch bis zu 15 Hubschrauber von Bundeswehr, Bundespolizei, dann auf der tschechischen Seite noch ein paar Hubschrauber, da sind auf kleinen Raum bis zu 20 Hubschrauber geflogen. Und doch hat die Einsatzleitung gesehen, und zwar auf den Infrarotbildern, dass da, wo unsere Hubschrauber geflogen sind, es immer markante Veränderungen gegeben haben. Das heißt, wenn die ihre Wasser Ladungen abgelassen haben, dann waren wir enorm effizient. Und deshalb waren wir dann auch bis zum Schluss dort, also die Letzten, die wirklich dann den Job sozusagen fertig gemacht haben, Und ja, wir sehen da sehr gutes Entwicklungspotenzial. Das ist auch was, wo wir in der Türkei noch Möglichkeiten haben. Da waren wir letztes Jahr schon mal kurz. Es waren zwei Maschinen heuer in Frankreich.
Aber wie kann man das vorstellen, wenn ich kurz einhake? Wenn du jetzt einen Job hast in Island und in Frankreich, dann fliegen die von logischerweise von da vom Standort runter, oder? Über mehrere Etappen. Oder wie
ja, bei Kini, in Frankreich geht das recht leicht, weil da ist man mit einem Tankstopp dort.
Okay.
Es ist eine Maschine jetzt gerade retour gekommen, die in Spanien in den Pyrenäen waren. Mhm. Die haben für dort eine spanische Stromgesellschaft einen Generator mit 3,5 Tonnen zu fliegen gehabt. Das hat kein anderes spanisches Unternehmen machen können und die hat natürlich in mehreren Etappen dorthin fliegen müssen, hat dann am Rückflug noch Rollenbatterien montiert in den Pyrenäen und ist jetzt wieder zu uns zurückgekommen und wird jetzt vorbereitet für den Transport nach Chile. Und da ist es aber so, dass die Maschine dann, wir schauen einfach, okay, was nehmen wir an, wie viele Stunden fliegt die in Chile, dass sie von den großen Wartungen möglichst befreit ist, dass wir das alles da machen und nur draußen dann die Wartungen im Feld gemacht werden können in Chile oder halt nur kurz zu einem Hangar in Chile kommen müssen. Und dann wird der Hubschrauber an und für sich von uns in zwei Etappen nach Zeebrugge in Belgien fliegen. Dort kommen die Rotorblätter runter und dann wird die Maschine in den Bauch vom Schiff reingeschoben. Das hat den Hintergrund, dass einfach kein Meerwasser direkt auf den Hubschrauber kommt. Du hast natürlich salzhaltige Atmosphäre dieser Überfahrt, aber das Wasser selber würde halt noch mehr dann schaden. Und dann hat es ungefähr 30 Tage Überfahrt, kommt dann drüben wieder runter, ist natürlich jetzt durch Covid wesentlich komplizierter geworden mit den Terminen, mit dem Reisen und allem drum und dran. Und dann würde die ein paar Monate drüben sein und dann ist auch schon wiederum eher die Herausforderung, dass du ein Schiff und einen Frachttermin kriegst und alles drum und dran. Also für uns ist da die Logistik jetzt an unserer technischen Seite gar nicht mehr so groß. Für uns ist das andere eher mühsam. Und
das muss man sich vorstellen, ich frage jetzt wieder als Laie, weil es einfach in Südamerika so einen Hubschrauber nicht gibt, auch ein Personal nicht gibt, beziehungsweise diese fachkundige Ausbildung, dass man sowas auch fliegen kann, oder? Muss man das so verstehen? Ist das das Know-how von Österreich?
Genau, es ist in Summe kommen ca. 70 Hubschrauber von Europa nach Chile. Das sind hauptsächlich Maschinen aus Spanien, die im Sommer in Spanien eingesetzt werden. Da gibt es aber auch in der Kategorie, wo wir uns bewegen, auch sehr wenige. Und darum ist es auch als österreichisches Unternehmen, wo du sagst, sehr kleines Land, weltweit betrachtet sind wir in Konkurrenz mit anderen Unternehmen aus den USA und Kanada, die auch Hubschrauber in dieser Größe haben. Manchmal gleiche Produkte, manchmal Sikorsky oder sowas. Und vor allem auch wiederum halt, dass wir den richtigen Partner gefunden haben. Wir haben auch in Chile andere Anfragen gehabt, aber wenn das jetzt eine zu große Firma ist, dann wirst du halt relativ schnell austauscht, wenn eine Anfrage kommt, dass jetzt irgendwie sie ein paar Euro sparen kann, weil halt nicht alle immer das dran sehen und sagen, okay, wie können wir langfristig gemeinsam eine gute Zusammenarbeit.
Und das geht nicht immer über den Preis, weil das ist ja die Qualität
der Langfristigkeit. Müssen, und vor allem müssen es gemeinsam, es muss jeder was verdienen dabei. Du darfst halt nicht den anderen sozusagen ausnehmen oder halt nur das haben und der andere nicht. Dann wird das auch irgendwann tauschen. Und der Plan ist eigentlich, dass eine der mit zwei Maschinen, die wir noch rüberschicken werden, eine wird in Chile bleiben, wenn wir sogar chilenisch registrieren, damit wir den Markt weiter aufbauen, dass wir nicht nur 4 Monate drüben sind, sondern dass wir auch in deren Herbst- und Frühling- und Winterzeit eine Maschine vor Ort haben, die dann zum Beispiel für Elektrizitätsbau da ist. Weil das, was jetzt jeder einfach vergisst und was jetzt vielleicht da und dort aufpoppt, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, es nutzt jetzt gar nicht überall Windkraftwerke oder PV-Anlagen hinzumachen. Wenn du es lokal lösen kannst, ist super. Aber um das etwas größere Problem jetzt von gewissen Ländern und Staaten und so in Europa zum Lösen, fehlen uns die Stromleitungen. Das wird der große Faktor sein, weil Sonne gibt es in Italien viel, gibt es in Frankreich viel, aber dann ist die Frage, wie schaut es mit dem der Stromtransfer aus? Gleiches gilt alleine für Deutschland. Selbst wenn sie vom Norden her dort viel Strom mit Windkraftanlagen produzieren, haben sie nicht die Leitungen, um das in den Süden zu bringen. Und es ist aber in Chile auch ähnlich und auch Chile braucht, wo Chile jetzt noch gar nicht so ein Thema hat in der Diskussion, jetzt in der Wandlung der Energien, wie es jetzt bei uns ist, werden auch da Stromleitungen gebaut und es entwickelt sich weiter und auch da sehen wir uns als Unternehmen halt gut aufgestellt und ist immer so, wenn du ein Angebot schaffst, dann kannst du auch die Nachfrage erhöhen. Das, glaube ich, ist fast in allen Branchen so und das hat sich schon immer wieder. Du kannst natürlich nicht jetzt ein künstliches Ding schaffen, aber wenn die Kunden merken, da gibt es eine Verlässlichkeit und da gibt es ein Produkt, mit dem wir planen können, dann ist halt schon der Unterschied, dass sie drauf können, okay, mit dem Hubschrauber ist ja das super, da brauche ich nicht so viel Straßen bauen, da brauche ich nicht so viel in die Natur eingreifen, da kann ich einfach mit dem Hubschrauber das extrem schnell machen, mit wenigen Eingriffen und dann wird das auch geplant. Wenn die aber nicht mit dem Hubschrauber rechnen können, dann plane die eben mit einer Straße, mit einer Seilbahn, klar, etc.
Dann ist ein anderer Transportlogistikmechanismus.
Genau, und die fangen schon ganz woanders an.
Da hat es eine Frage, rein Interesse wieder, was kostet so ein Hubschrauber, wo sind wir da circa?
Wir haben jetzt gerade eine Rettungsmaschine neu gekriegt, Austausch, die wird uns dann in Summe 2,7 Millionen Euro kosten.
Also schon ordentlich.
Wir da, wenn wir es modifizieren, ja klar, die Summen sind schon enorm, aber die Hubschrauberwerte halten sie enorm gut, weil jetzt ja nicht solche technischen, du hast nicht wie beim Auto natürlich da irgendwelche Weiterentwicklungen. Und auch in der Kategorie, wo wir uns beim Feuerlöschen bewegen, wir schauen natürlich schon immer, wo entwickeln sie die Drohnen weiter, wo ist ein sinnvoller Einsatz, geht auch immer um das.
Ja, klar.
Früher bist du bei viel mehr Sachen einen Filmflug geflogen, den du heutzutage super mit der Drohne abdecken kannst, weil ob du mit einem Hubschrauber 20 Minuten wohin fliegst und dann 30 Minuten einen Film machst und dann wieder retour, da ist das optimal. Beim Feuerlöschen wird das mit Drohnen auch sich entwickeln, aber wenn die Drohne, wenn die dann zum Beispiel mal 500 Liter Wasser nehmen kann und dann eine Stunde geflogen ist, na wo sollten die Energie herkriegen? Gleich wie bei der Formel E, wenn sie dann ein riesen Aggregat stehen haben, da wird dann wiederum das aufgeladen werden und in der Zeit kann halt der Hubschrauber einfach weiterfliegen, weil da ist sogar dann der Hubschrauber von der Effizienz, vom Vergleich besser, weil wir halt 4000 Liter befördern können. Also man muss wirklich abwiegen, wo ist wo was sinnvoll und natürlich müssen wir uns auch überlegen, okay, wo haben wir nachhaltig unsere Berechtigung mit dem, was wir durchführen.
Vielleicht schaffen wir da nochmal einen Schwenk in Richtung des Betriebsstandards beziehungsweise auch in Bezug auf das Personal. Unser Podcast heißt ja Let's Talk Leadership und was mich da interessiert ist, wie ihr euch intern aufgestellt habt jetzt in der Leadership, in der Führungsebene von der Gruppe, weil du hast ja vorher gesagt, du bist auch Pilot, du hast viel Ausbildung gemacht in dem Bereich, aber wie hast du dir ja betriebswirtschaftlich auf Vordermann gebracht, um also einen Betrieb zu führen? Wie habt ihr euch auch aufgestellt, vielleicht in der Familie? Ich weiß, deine Frau ist mittlerweile dabei, die Kinder sind ein bisschen zu jung, glaube ich, mit 8 und 6, ja, was ich gesehen habe, aber so habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen eure verschiedenen Zuständigkeiten, was hast du da für Leadership Board einzogen, beziehungsweise ja, was gibt es denn da für Tasks bei euch?
In einem Flugbetrieb ist die Struktur sehr stark vorgegeben, wie sowas ist. Das ist ja über Jahrzehnte in diesen Branchen entsprechend entwickelt worden. Da hast du diese Richtlinien, was brauchst du, wie es ist. Und so ist es halt auch, dass meine Frau eben, wie du richtig gesagt hast, ist auch 2006 ins Unternehmen gekommen. Und unterstützt mich da im kaufmännischen Bereich, plus auch, was vor allem speziell zum Beispiel die Auswahl von Personal betrifft, die Stellen zum Besetzen. Mein Bruder ist zuständig für die Ground Operations, heißt es, da geht es um die ganzen Flugbetriebsmaterialien, um die ganzen Autos. Aber bei uns macht das Equipment, was wir zum Hubschrauber dazu brauchen, sehr viel. Und dann haben wir halt noch die Ebene natürlich von dem ganzen Crew-Training, von der Technik, weil das eine ist jetzt die Technungsplanung. Dann hast du aber wiederum den eigenen Wartungsbetrieb oder den eigenen Entwicklungsbetrieb. Die Luftfahrtbehörden sehen uns als sehr komplex durch unsere Größe und durch unseren Umfang, weil wenn heutzutage ein Hubschrauberunternehmen ist, deswegen musst du nicht selber eine Wartung haben oder einen Entwicklungsbetrieb. Der kann halt nur einen Hubschrauber machen und die Wartung dann von irgendwelchen Dritten machen. Genauso wie wir uns ja zum Beispiel auch bedienen, wenn unsere Hubschrauber jetzt in Island oben sind, dann haben wir es zwar so geregelt, dass die großen Kontrollen hier unten gemacht werden. Und oben gibt es ein lokales Unternehmen, was uns dann auch unterstützt, wenn wir zwischen 100 Stunden Kontrollen haben. Da wird aber halt die Wartungsplanung ist immer das, was die zentral von St. Johann ausgeht. Oder im Sommer haben wir Maschinen in Griechenland, die koordinieren das halt mit einem Wartungsbetrieb aus Athen. Wenn jetzt der Techniker auf Santorini hin muss für was, vielleicht für Troubleshooting oder sowas. Dann wird dann entschieden, ob jetzt besser ist, es geht von uns an dahin, weil vielleicht Ersatzteil auch mitzunehmen ist, weil unter uns ist unser großes Ersatzteillager jetzt einmal. Und wir haben ja da auch sehr, sehr viel Vorhalt für das. Und so hat sich die Entwicklung ergeben. Es war einfach das, wo wir gesagt haben, wie können wir optimal arbeiten. Wir sind da sicherlich sehr schlank aufgestellt, darum können wir sehr, sehr schnell Entscheidungen machen.
Was ein gutes Grundsatz
ist. Ja, das ist ja absolut so. Und vor allem mit der Übernahme von Risiko, du brauchst jetzt nicht sozusagen in ein Dreiergremium abstimmen und was wie ist und scheiterst vielleicht dann oft an dir selber, sagst, was ist das jetzt ein Geschäft oder nicht oder so. Natürlich sind die verschiedenen Abteilungen halt einfach gewachsen und es ist sehr viel gewachsen bei uns, wo man entschieden hat, wo brauchst du jetzt wirklich noch vielleicht eine Abteilungsleitung, wo man sich von der Struktur.
Mehr Personal sein, quasi.
Wie arbeiten wir zusammen mit mehr Personal? Wir haben dann einmal vor 4 Jahren haben wir Flugschule übernommen, weil wir haben zwar intern schulen können, dann haben sie wieder die Gesetze geändert und dann hat es war eigentlich für uns optimal. Dann haben wir eine Flugschule in Bad Vöslau übernommen, südlich von Wien. Die war negativ, das war eigentlich Spielzeug von Leuten, die auch versucht haben, über einen gewerblichen Betrieb das Hobby zu finanzieren. Das hat nicht ganz so funktioniert, weil es hat halt 200.000 Euro pro Jahr dann das Hobby kostet und irgendwann hat das weggemessen. Für uns war es aber wieder strategisch gut, weil auf dem Flugplatz sehr viel auch die Polizei ihre Schulungen macht.
Okay.
Natürlich haben die Themen mit Anrainer, wo sie damit auskommen müssen, beachten. Aber es ist der Flugplatz in Österreich, wo es eigentlich super funktioniert, wo du von 9 Uhr in der Früh sogar, die fangen spät an, haben dafür keine Beschränkungen bei der Mittagspause, können auf dem Platz eben Schulungen machen. Und wir haben das in 3 Jahren dann sozusagen drehen können, dass wir da positives EGT für dieses Profi-Center, was als Teil eben der Gruppe, so wie wir es zuerst genannt haben, erreicht haben. Und oft ist es eben auch wichtig, mit Profi-Centern einfach zum Arbeiten, weil wenn du nur ein großes Kudelmudel oder irgendwas hast, dann nicht weißt, du hast vielleicht dann ein Plus und weißt nicht, wo kommst du her und vielleicht machst du da und da ein Minus. Ist schon wichtig, das so strukturiert zu haben, dass du das möglichst gut analysieren kannst und weißt, an welchen Schrauben du drehen musst, dass es funktioniert. Mhm. Und durch diese Flugschule ist jetzt aber auch wichtig für uns, weil wir natürlich alle Arten von Ausbildungen dort anbieten für Dritte, wenn einfach nur einer zum Spaß seinen Pilotenschein machen will. Wir haben Leute, die aus dem Ausland kommen, die spezielle Schulungen bei uns brauchen. Wir denken, dass sie das sicherlich international, weil wir schon geklungen, mehr sein wird, dass man für zum Beispiel ausländische Polizei Schulungen durchführt, weil die Ressourcen da immer knapper werden, auch in großen Organisationen, die dann sagen, ja, lagern wir es halt aus, bilden wir mal 10, was wir so angekündigt gekriegt haben, wir machen eine Ausschreibung für 10 Piloten pro Jahr über die nächsten 10 Jahre. Das und das haben wir auch eine gute Einheit, wo wir aufgestellt sind und selber können wir halt auch den Nachwuchs daraus rekrutieren.
Das wollte ich fragen, wie geht es euch mit dem Personal?
Weil wir wollen ja die besten, sage ich mal, das Gesamtpaket. Wir brauchen Leute mit einem Hausverstand. Wir brauchen welche, die zuverlässig und motiviert sind. Und wir haben in Summe von diesen 120 Leuten, mit allen Jungpiloten, sind es 50 Piloten insgesamt. Und da sind sehr viele individuellen Persönlichkeiten. So wie jeder individuell ist, beim Hubschrauber kommen wir vor, kristallisiert sich da noch mehr aus. Und du musst dann trotzdem schauen, dass du halt ein Team bildest, die zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten oder meinen, sie müssen sich jetzt irgendwo konkurrenzieren, was dann wieder zum Nachteil des Unternehmens sein könnte in deren Konkurrenz, sondern es soll unbedingt halt letztendlich positiv natürlich sein.
Mhm. Wir sind schon wieder unglaublich weit fortgeschritten, wir sind schon über eine halbe Stunde, aber das ist gut und das passt auch so. Jeder, der was unseren Podcast, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die was den Podcast öfters machen, wir sind ja mit mittlerweile fast 50 Episoden draußen, die wissen, dass ich die Frage immer wieder stelle und das ist so ein bisschen die Konstante, die sich durchgibt durch alle Episoden. Du bist Unternehmer, du hast das selbst gegründet, beziehungsweise auch sehr groß aufgebaut und das ist was ich immer wieder gern stelle, weil es mich auch bei dir vor allem brennend interessiert. Auf was kommt es an, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe? Wir haben viel in der jungen Wirtschaft, Leute, die was vielleicht eine zündende Idee gerade haben, die so auf der Klippe sind, dass sie sagen, jetzt gründe oder gründe nicht, gehe nur auf die Schule oder bilde mich noch weiter, soll ich das vom Papa, von der Mama übernehmen, Stichwort Betriebsnachfolge. Was kannst du ihnen mitgeben? Was sind vielleicht deine Erfahrungsschätze der letzten Jahre oder was sind deine Tipps und Tricks?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich das gut überlegt, einen Plan zu machen und versucht, das ist einfach zielstrebig einzuhalten. Man muss trotzdem genauso möglich sein, das mal umzudrehen. Das ist auch bei mir so gewesen, wo selbst die eigenen Leute manchmal dann sich gewundert haben, warum halt irgendeine Strategie jetzt geändert hat oder was. Also es, wenn du merkst, der Weg führt ins Verderben, musst du genauso auch bereit sein, entweder deine Tätigkeit total einzustellen, wenn du sagst, okay, in letzter Konsequenz, wenn du es nicht kannst oder was, oder halt wiederum die Richtung zum Ändern. Wichtig ist, glaube ich, nicht nur alles machen, wichtig ist, sich nicht selber komplett in allen dann aufzuarbeiten oder sowas. Ja, so wie ich halt am Anfang gesagt habe, glaube ich, wie bei mir halt, wo ich gesagt habe, ich finde das jetzt nicht in Ordnung, wie man mit mir umgeht oder mit meinem Unternehmen umgeht. Nicht bei allen einknicken, sondern halt schon dann das halt einfach dann durchziehen, auch wenn der Widerstand da ist. Man wird halt oft merken, dass jetzt gar nicht so viele wirklich immer bis zum Schluss den Widerstand aufrechterhalten. Auch wenn man jetzt eine gute Idee hat und man oft hört, nein, das ist halt nichts und vergisse es und bemühe dich nicht, sondern wenn man daran glaubt, dann soll man es trotzdem machen. Ich glaube, dass viele Unternehmer mit dem, auch wenn sie vielleicht am Anfang als schräge Vögel oder wer immer betrachtet worden sind, wenn sie daran festgehalten haben, klar werden einige gescheitert sein. Es ist keiner, der jetzt von zehn Entscheidungen 10 richtig sind. Ich glaube, das wird kein Unternehmer von sich sagen, dass die alle richtig waren. Wichtig ist, dass halt einmal, bei manchen wird es vielleicht ausreichen, wenn 2 richtig sind, wenn die 2 richtigen so wichtig waren, dass sie alles andere überwiegt. Wichtig ist, überhaupt was zu machen. Also ich glaube, halt nichts zu tun. Ich bin schon der Meinung, dass Stillstand irgendwo ein Rückschritt wirklich bedeutet, sondern man muss halt einfach machen, muss sich schon überlegen, okay, wie sind die Auswirkungen? Ein bisschen vorausdenken, man braucht sie nicht total fertig machen, in dem Sinn, was wie ist, aber halt versuchen, schauen, was sind jetzt verschiedene Optionen. Das begegnet einem immer wieder, wenn du Verhandlungen hast oder sowas, dass du halt jetzt nicht, wenn du jetzt nicht das gleich die Antwort kriegst, was hast, dass du halt da nicht resignierst, sondern halt vielleicht, du kannst dann selber überprüfen, wie gut du selbst eingeschätzt hast, was du wie gerechnet hast. Ich glaube, man kriegt das dann schon ins Spiel. Es gibt ja ganz interessante Unternehmen, was sie entwickeln hat, wo man sich früher selber gar nicht vorstellen hat können, was wo wie ist, wenn man halt einfach, ich bin sicherlich ja auch, ich habe einfach einen Spaß mit dem, was ich mache, dann interessiert man sich für Energie, für andere Sachen, manchmal für rechtliche Sachen, bin halt auf das fokussiert und andere Menschen haben ganz andere Ideen.
Finde ich ein tolles, schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die im Fluge vergangen ist, sprichwörtlich. Danke auch für den Input für unsere jungen Unternehmer, für unsere jungen Gründer und dass wir da sein dürfen. Danke, lieber Roy.
Ja, gern, hat mich auch sehr gefreut.
Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.